Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. Es gibt etwas, das bei 8 Milliarden immer gleich ist, bei jeder Episode, nämlich, dass die Episoden nie gleich sind. Das gilt auch ganz besonders für diese Ausgabe, denn sie wird nicht von mir moderiert, sondern von meiner Kollegin Lena Greiner, Leiterin des Teams Globale Gesellschaft beim Spiegel. Und sie spricht über ein Thema, das Tag für Tag Millionen von Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt und von dem sie vermutlich noch nie etwas gehört haben.
Eine hellere Haut, das ist das Ziel von Millionen Menschen, vor allem Frauen in afrikanischen und asiatischen Ländern. Deswegen bleichen sie ihre dunkle Haut mit Cremes, Seifen oder Tabletten. Sogar Babys werden behandelt. Ich habe mal nachgeschaut. Laut WHO benutzen 77% der Frauen in Nigeria Bleaching-Produkte, also Hautaufheller. In Indien sind es um die 60%.
Hi guys, welcome to my channel. In my today's video, I will be sharing with you how we can prepare an instant skin whitening foaming facial bleach easily at home that will give you a professional parlor-like bleaching effect on your skin in just 15 minutes.
Nur ein Schönheitstick oder stecken jahrhundertealte rassistische Denkmuster hinter diesem weltweiten Phänomen, das nebenbei extrem gesundheitsschädlich sein kann? Die Black Lives Matter-Bewegung setzt nun jedenfalls auch die Hersteller von Bleichcremes öffentlich unter Druck. Mein Name ist Lena Greiner und ich spreche heute über all diese Aspekte mit unseren Korrespondentinnen für Afrika und Indien, Anne Backhaus und Laura Höflinger, sowie mit der Wissenschaftlerin Pratnia Biwalka. Anne wird zunächst davon berichten, warum Frauen in Ghana unbedingt heller sein möchten und welche gesundheitlichen Risiken sie dafür in Kauf nehmen. Pratnia ist in Indien geboren. Sie hat diese Form des Rassismus selbst erlebt und wird im zweiten Teil davon erzählen. Und Laura weiß aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, wie wichtig die Hautfarbe beim Dating ist, beobachtet aber auch sehr progressive Reaktionen, zum Beispiel aus Bollywood. Dazu dann mehr im dritten Teil dieses Podcasts. Anne, du bist vergangenes Jahr nach Ghana gezogen. Wie hast du gemerkt, dass Hautaufhellen dort ein großes Thema ist?
Ja, also zuerst ist mir tatsächlich aufgefallen, dass überall an den Hauptstraßen in Accra, das ist die Hauptstadt von Ghana, große Werbeplakate stehen. Und auf denen haben die Menschen überwiegend viel hellere Haut als die Menschen, die an ihnen täglich vorbeilaufen oder eben zur Arbeit fahren. Und dann habe ich gesappt im Fernsehen und da war zum Beispiel eine Fernsehserie, die drehte sich um das Schicksal von zwei Schwestern. Die eine in Jeans und T-Shirt mit dunklerer Haut, die andere in schönen, figurbetonten Kleidern und mit hellerer Haut. Und das hat mich wirklich sehr beschäftigt. Und ich fing dann an, mit Frauen in Ghana darüber zu sprechen. Die meisten haben mich tatsächlich einfach ausgelacht zuerst. Und sie haben gesagt, ist doch klar, wer eine helle Haut hat, bekommt eben leichter tolle Jobs. Und auch Männer, ist doch ganz normal. Für viele, das habe ich dann tatsächlich bei meiner Recherche rausgefunden, ist es deshalb auch normal, die eigene Haut mit Cremes, Tinkturen oder auch Tabletten aufzuhellen. Das wird dort Bleaching genannt, also meint im Prinzip auf Deutsch übersetzt Bleichen der Haut.
Und wo bekommt man diese Bleichmittel her?
Die Produkte sind tatsächlich überall zu haben, angefangen vom Supermarkt bis hin zu kleineren Läden, die an den Straßenecken zu finden sind, auf dem Markt, also hauptsächlich auf dem Markt tatsächlich für Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel dafür ausgeben können. Die Preise variieren stark, also man kann für vielleicht umgerechnet 2 Euro so eine Creme kaufen, aber auch für umgerechnet 250 Euro, das dann aber eher in so einem Beauty-Schönheitssalon.
Und warum machen die, vor allem Frauen sind es ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, das in dem exzessiven Maße, wie es offenbar in Ghana oder auch in anderen afrikanischen Ländern passiert?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also das war tatsächlich auch meine Hauptfrage, die ich mir dann gestellt habe. Die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Deshalb habe ich die ghanaische Journalistin Ella Okovenya um Unterstützung gebeten. Und die Frauen, die dann in ihrer Anwesenheit doch über Bleaching reden wollten, haben unter anderem gesagt, dass sie Hautaufheller nutzen, weil sie so einen besseren Job bekommen können. Und das ist keine Fantasievorstellung, sondern Realität. Also Firmen, die zum Beispiel eine Empfangsdame suchen, die bevorzugen hellere Mitarbeiterinnen und schreiben ihre Stellen auch oft gleich so aus.
Was heißt, die schreiben ihre Stellen gleich so aus?
Naja, inzwischen wird nicht mehr, wie es anscheinend früher noch der Fall war, wirklich nach einer helleren Empfangsdame gesucht, sondern nach einer ansprechenden Empfangsdame. Und die meisten wissen aber, was damit gemeint ist, oder die Meinung ist zumindest von allen, okay, ja, dann muss ich heller sein. Manche Frauen bleichen ihre Haut auch, um einen Mann zu finden. Das ist eins der anderen Hauptargumente, die ich gehört habe. Dabei darf man auch nicht vergessen, es geht halt nie darum, dass die Frauen oder auch Männer komplett weiß werden wollen, sondern tatsächlich manchmal schon einfach um einige Nuancen in der Hautfärbung.
Wer nutzt denn vor allem diese Hautaufheller? Sind das vor allem junge Frauen?
Je mehr ich recherchiert habe, umso mehr wurde aber dann klar, dass die Anwendung von Hautaufhellern tatsächlich für extrem viele Menschen zum täglichen Leben gehört und auch ein Thema ist. Also egal ob reich oder arm, Politikergattin bleichen ebenso wie Marktverkäuferin, Männer tun es. Inzwischen gibt es auch Tabletten, damit schon ungeborene Babys im Mutterleib eine hellere Haut erhalten für eine bessere Zukunft. Das ist wirklich erschreckend.
Ja, das ist erschreckend und vor allem vor dem Hintergrund, dass es sich ja auch um ein extrem gesundheitsgefährdendes Prozedere handelt bei dem Bleaching, dass es nicht nur eine harmlose Creme ist, die aufgetragen wird, sondern die Weltgesundheitsorganisation hat Bleaching als akute Bedrohung und Krise für das Gesundheitswesen eingestuft. Was genau für gesundheitliche Probleme bringt das Bleaching mit sich, Anne? Du hast ja auch mit Ärzten darüber gesprochen.
Ja, also es gibt eigentlich kein nicht gefährliches Hautaufhellungsprodukt, weil alle eben auf diesem Prinzip der Depigmentierung basieren. Das heißt, die unterdrücken den Schutzstoff Melanin und dadurch wird die Haut geschwächt. Eines der größten Risiken ist deshalb Hautkrebs, insbesondere in Regionen nahe dem Äquator, wo eben eine hohe Sonneneinstrahlung ist. Aber auch sonst kann die Haut extrem schwere Schäden davontragen. Ich habe eine 45-jährige Frau bei dem Dermatologen Edmund Delle getroffen, die er behandelt hat. Und ihr kompletter Körper war von tiefen Falten überzogen. Viele bekommen auch Schwangerschaftsstreifen an den Stellen, wo sie die Creme auftragen. Es kann überall sein, also an den Armen, am Hals, an den Hüften, aber auch an den Waden. Es sieht wirklich extrem aus, wenn man das dann mal sieht. Durch die Zerstörung der Schutzschicht der Haut können sich auch leicht Bakterien und Pilze einnisten. Dermatologen und Gesundheitsorganisationen berichten außerdem von schweren Erkrankungen, die oft zusätzlich von den gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Quecksilber, verursacht werden. Dazu gehören Leber- und Nierenschäden, Erblinden oder auch Deformationen, wenn es dann zum Beispiel Neugeborene schon bekommen. Einige dieser Inhaltsstoffe sind tatsächlich auch inzwischen verboten worden, wie auch in Ghana. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mehr zu erhalten sind.
Diese extremen Risiken scheinen die Menschen aber nicht davon abzuhalten, die Produkte zu benutzen.
Also in Ghana habe ich unter anderem ja mit dem Dermatologen Edmund Delle gesprochen, der schon vor Jahrzehnten als einer der ersten Mediziner in Afrika auf genau diese riskanten Nebenwirkungen hingewiesen hat und immer wieder vor Hautaufhellern warnt. Und er hat zu mir gesagt, wir brauchen keine Verbote, wir brauchen Aufklärung, weil die meisten Leute wissen es einfach nicht. Also vielen ist nicht klar, wie lang sie wirklich und wie stark sie ihre Haut damit schädigen können. Und was er auch gesagt hat, ist, dass diese Produkte einzig auf den schrecklichen Gedanken basieren, die ihnen eben die Kolonialmächte eingebracht haben. Ich meine, wir erleben derzeit weltweit Proteste gegen Rassismus und Vorurteile gegen People of Color sind tief in der Gesellschaft verwurzelt, selbst auf dem afrikanischen Kontinent. Und die Sehnsucht von Millionen von Menschen nach einer helleren Haut ist letztendlich ein tragisches Zeichen dafür. Wenn ich in Deutschland von Bleaching erzähle, sagen viele, ja klar, ich nehme ja auch Bräunungscreme, so eine verrückte Welt. Aber so einfach ist das eben nicht. Bleaching ist nicht bloß ein Beauty-Trend, sondern geht weit zurück auf alte rassistische Denkmuster. Und es bringt Menschen eben ernsthaft in Gefahr.
Ich habe es mal nachgelesen. Selbst Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig darüber, worauf am Ende genau der Wunsch nach einer helleren Hautfarbe zurückzuführen ist. Da hat ja jedes Land auch sicherlich nochmal eine eigene Historie. Aber es gibt verschiedene Erklärungsansätze, die bis ins Mittelalter und sogar in die Antike zurückreichen, wo helle Haut bereits als schick galt, weil sie dafür stand, dass man nicht draußen arbeiten musste. Aber natürlich haben Sklaverei und Kolonialismus den rassistischen Gedanken noch reingebracht.
Ja, also als Rechtfertigung für die Sklaverei wurde im Prinzip eine rassistische Ideologie etabliert. Und die besagte unter anderem, dass Personen afrikanischer Herkunft den Weißen von Natur aus unterlegen seien. Weiße Haut hingegen wurde mit allem identifiziert, was als zivilisiert, tugendhaft und auch schön galt. Es gibt auch Berichte, dass hellhäutigere Sklaven von dunkelhäutigeren getrennt wurden und zum Beispiel als Hausangestellte arbeiten konnten, anstatt auf dem Feld. Mit hellerer Haut gingen Privilegien, oft auch ein höherer sozialer Status einher. Dieses rassistische Erbe der Kolonialmächte, die Abwertung von Menschen mit schwarzer Haut, ist auch in Ländern wie Ghana, das seit 1957 unabhängig ist und in dem ein Großteil der Bevölkerung schwarz ist, noch immer tief im Alltag verankert.
That's the thing, we can't stop this. This has been going on for decades. You know, you name it, slavery, this is part of it. You know, people have done it, my grandmothers, everybody. We go on with that just to evening out our skin.
You know, for example, in Asia, it's apparent that if you work outside, you get a deep tan, and people who have higher paid jobs work indoors and therefore are paler.
Das Thema wird, wie hier in einer britischen Talkshow, in vielen Ländern der Welt kontrovers diskutiert. Welche Erfahrungen sie hier in Deutschland gemacht hat und wie sie letztlich auch dadurch lernte, ihre Hautfarbe zu mögen, berichtet uns jetzt Pratnya Bewalka. Sie ist in Indien geboren und aufgewachsen, lebt seit 11 Jahren in Deutschland und promoviert an der Uni Tübingen. Pratnya, an welche Situationen erinnerst du dich, in denen du gemerkt hast, dass in Indien der Hautton ausschlaggebend dafür ist, wie man behandelt wird?
Soweit wie ich mich erinnern kann, gibt es mehrere Beispiele. Ich glaube, von der Kindheit weiß ich noch, meine Mutter ist sehr hellhäutig und ich bin dann auch oft irgendwie darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich doch nicht so schön aussehe wie meine Mutter. Und das ist für ein kleines Kind, das so gerade 5, 6 Jahre alt ist, ist echt kein Spaß. Und vor allem, wenn der jüngere Bruder der Mutter sehr ähnlich aussieht, der auch hellhäutig ist, das macht mit einem Kind was. Das war eine von den ersten Erinnerungen, die ich noch habe. Wo ich größer geworden bin, habe ich dann auch irgendwie festgestellt, dass da auch gewisse Schönheitsideale bei uns herrschen und die sind dann auch gängiger oder das sind auch so teilweise Schönheitsideale, die vom Bollywood propagiert werden. Da hieß es, wenn man eine hellere Haut hat, hat man die Chance, erfolgreicher zu werden. Wenn nicht, dann muss man sich diese Creme kaufen, wie zum Beispiel Fair and Lovely. Und dann innerhalb eines Monats hat man eine etwas hellere Haut. Und das ist dann schon mal der erste Schritt auf dem Weg, erfolgreich zu werden. Das ist dann auch wieder ein bisschen pervers, finde ich. Weil wenn man als ein junges Mädchen in einem sehr schwierigen Alter, und zwar in der Pubertät, halt von solchen Einflüssen auch bombardiert wird, nicht nur konfrontiert, sondern auch wirklich bombardiert wird, das macht wieder auch mit einem was, mit vor allem mit Selbstbewusstsein. Und deswegen war es für mich zum Beispiel auch eine riesige Sache. Es hat auch ein bisschen gedauert, muss ich sagen, bis ich zu dem Punkt kam, wo ich mich auch wohlgefühlt habe, so wie ich bin. Und ich glaube, für mich war das auch total lustig, wo ich nach Deutschland kam, zum Beispiel vor 11 Jahren, und dann Leute irgendwie gesagt haben, ah, du hast so eine dunkle Haut und so eine glänzende dunkle Haut. Und dann dachte ich, wollen sie mir jetzt damit sagen, dass ich jetzt nicht schön bin, weil sie dann auf das Dunkle stärker eingegangen sind? Oder ob sie mir dann eher sagen wollen, dass sie das glänzende Dunkle schön finden? Und für indische Verhältnisse nochmal, bin ich jetzt auch nicht so die Dunkelste, sage ich mal so. Aber für deutsche Verhältnisse schon, weil ich dann tatsächlich auch viel dunkler bin. Was mich aber dann auch extrem lang beschäftigt hat, war, in einem heiratsfähigen Alter wird man auch oft darauf angesprochen oder darauf aufmerksam gemacht, dass man doch nicht sehr hellhäutig ist. Und dadurch macht man seine eigenen Chancen für den Heiratsmarkt kaputt, wenn man nicht hell genug ist. Also wenn man sich jetzt heute die Zeitung in Indien in die Hand nimmt und diese Matrimonial Classifieds sich anguckt, das sind teilweise auch sehr explizite Wünsche, die da, ja, die stehen da in der Anzeige, dass sie sich dann eine Wheatish Complexion gleich weizenfarbige Hautton wünschen bei einer Frau.
Laura Höflinger ist unsere Korrespondentin in Indien und lebt seit mehreren Jahren in Bangalore. Laura, du warst ja schon auf mehreren indischen Hochzeiten. Was glaubst du, welche Rolle spielt die Hautfarbe beim Daten oder Kennenlernen?
Es führt zu krasser Diskriminierung. Also gerade wenn du dir den Heiratsmarkt anschaust, und der Heiratsmarkt in Indien ist oft tatsächlich das, ein Markt. Deine Familie sucht den Ehepartner für dich aus, vielleicht auch mit dir zusammen. Da wird sehr genau darauf geachtet, welchen Hautton der Mann oder die Frau hat. Und es gibt auch Berichte, ich kenne das anekdotenhaft aus dem Freundeskreis auch, das sind dann keine arrangierten Ehen in diesem einen Fall, sondern eine Liebesheirat. Sie bringt ihren neuen Freund mit nach Hause und so einer der ersten Kommentare ist, naja, aber ein bisschen dunkel ist er schon. Und das ist dann eine Form von Diskriminierung, die weit über Schönheitsideale hinausgeht. Dass deine Aussicht darauf, einen Ehepartner zu finden, schwinden. Und ja, ich glaube auch, dass es diese Sicht gibt, wenn du jemanden nicht als schön anerkennst, nur weil er dunkle Haut hat, dann wird sich das garantiert auch im Berufsleben widerspiegeln.
Hast du dafür Beispiele?
Im Bollywood-Film, da ist der Held, hat immer eine helle Hautfarbe und der Bösewicht hat eine dunkle Hautfarbe. Und da siehst du direkt, wie die Rollen verteilt sind. Irgendwas stimmt nicht mit demjenigen, dessen Haut dunkler sind. Also es gibt dieses eine Beispiel von einer durchaus bekannten, jetzt kein mega Superstar, aber von einer bekannten Schauspielerin hier in Indien. Und die hat ganz offen darüber gesprochen, dass sie gesagt hat, ihr wurden immer nur Rollen angeboten, wo sie Inder aus der Arbeiterschicht spielen sollte. Und man hat ihr ganz offen gesagt, also für eine Rolle in der Oberschicht bist du einfach zu dunkel. Natürlich hat das was damit zu tun, dass hier die Briten waren, die Portugiesen und auch die Niederländer, dass die hier eine Hierarchie implementiert haben, wo der weiße Kolonialherr ganz oben stand. Natürlich hat sich da auch nochmal was festgesetzt und auch was zementiert. Ich persönlich glaube, es hat auch sehr viel mit Globalisierung zu tun. Und in gewisser Weise ist die Kolonialisierung von Ländern in Asien und Afrika auch schon der Beginn der Globalisierung gewesen. Wir reden ganz viel davon, wie der Westen an Anspruch verliert und an Einfluss. Und natürlich tut er das. Aber diese kulturelle Übermacht ist immer noch sehr, sehr da.
Im indischen Kosmetikmarkt liegt der Anteil von bleichenden Produkten bei rund 60%. Und es ist ein Milliardengeschäft. In der Black Lives Matter-Debatte stehen nun die Hersteller in der Kritik. Via Social Media und mit Petitionen werden sie aufgefordert, ihre Produkte zurückzuziehen. Sie sollen außerdem nicht mehr damit werben, dass helle Haut erstrebenswert und damit besser sei als dunkle. Große Konzerne haben bereits darauf reagiert. Johnson & Johnson will 2 Produktlinien vom Markt nehmen. Unilever kündigte an, seiner Gesichtscreme Fair & Lovely einen anderen Namen zu geben. Und L'Oréal will in Zukunft auf die Begriffe weißer und heller verzichten. Laura, kannst du dir vorstellen, dass die Cremes wirklich aus den Regalen verschwinden oder sind das nur PR-Gags?
Nein, das halte ich für absolut absurd anzunehmen, dass diese Produkte verschwinden. Was da jetzt passiert, das ist ja erstmal interessant, dass da was in einem Land passiert, das weit weg ist und hier fangen Hersteller an, ihre Produkte zu verändern. Also für den Hintergrund Hindustan Unilever und gerade Fair & Lovely, das ist eine Riesenmarke, die ist omnipräsent. Die findet man hier überall, in jedem Supermarkt, auf jedem Online-Shop-Delivery-Service, wo du auch hinschaust. Große Plakate, also das ist wirklich ein großer, großer Markenname. Das heißt, das ist nicht ohne, dass sie das machen. Aber ob dieses Produkt verschwindet, das glaube ich nicht. Und das haben sie ja auch nicht angekündigt. Und das ist natürlich der große Knackpunkt. Natürlich werden diese Produkte weiterverkauft. Und wenn man in einen indischen Laden reingeht und in diese Sektion geht, in diesen Gang, wo Cremes und Waschlotion und solche Dinge, das ist wirklich egal welche, ob das ein ganz, ganz kleiner Laden ist oder eine fantastische Boutique, dann sind die Regale voll mit diesen Produkten, alle möglichen Marken. Und es ist manchmal fast schwierig, eine Creme zu finden, die einem nicht verspricht, dass man danach heller ist. Ich sehe da kleine Hoffnungsschimmer. Warum macht Hindustan Unilever das jetzt? Das ist ja durchaus interessant. Die scheinen einen gewissen Druck zu spüren, eine gewisse Angst zu haben, dass sie da unter den Radar kommen und dass sie da schlechte Presse bekommen. Also zumindest diese Firma scheint in Indien etwas festgestellt zu haben. Das bedeutet, dass es vielleicht nicht mehr angesagt ist, solche Sachen zu verkaufen. Zumindest nicht mehr unter diesem Label. Darüber hinaus gibt es einige Dinge. Also gerade, weil wir so viel über Bollywood gesprochen haben, es gibt Schauspielerinnen, und auch Schauspieler, Männer auch. Das muss man immer dazu sagen. Es betrifft nicht nur die Frauen, aber die Frauen betrifft es mehr. Und was man da sieht, ist, dass viele dieser Schauspieler mittlerweile öffentlich sagen, Verträge für Werbeanzeigen, wo ich solche Mittel anpreisen soll, das lehne ich ab. Das mache ich nicht. Das kann ich nicht mit meinen eigenen Werten vereinbaren. Und das war lange Zeit nicht so. Also gerade wenn man sich so die ältere Riege anguckt, die großen Stars, die haben also wirklich ohne Scham alles verkauft und auch diese Aufheller. Und Bollywood ist wahnsinnig einflussreich in Indien und auch viel einflussreicher als Hollywood zum Beispiel in den USA ist oder die deutsche Filmbranche in Deutschland. Bollywood hat richtig Macht und richtig Kraft. Und das ist auch eine der wenigen Dinge, die wirklich so gut wie jeden Inder erreicht. Man muss sich vorstellen, wie groß dieses Land ist und wie vielfältig. Aber Bollywood ist immer da. Das sind richtige Superstars in diesem Land, die fast jeder kennt.
Und Pratnya, wenn du an Indien heute denkst, wo siehst du Veränderungen oder kleine Hinweise darauf, dass vielleicht auch jüngere Generationen ein anderes oder auch ein neues Selbstbewusstsein entwickeln in Bezug auf ihre Hautfarbe?
Ich glaube, im heutigen Kontext muss man schon sagen, dass die Marktverhältnisse in einer sehr, sehr diversen Gesellschaft wie die indische Gesellschaft, die ändern sich gerade extrem und sehr rasant. Das hätte man vor 10 Jahren vielleicht auch nicht so geglaubt, dass es in der Form sich ändern wird. Ich glaube, die sozialen Medien haben auch ihren Beitrag dazu geleistet. Und ein schönes, positives Beispiel, was mir gerade auch einfällt, ist ein TikTok-Star. Das ist ein Ehepaar aus ländlichem Indien. Und die sind TikTok-Stars geworden durch ihre Tanzvideos, die sie dann mit einem Bollywood-Lied im Hintergrund produziert haben für TikTok. Und die haben mittlerweile Millionen von Followers. Das sind Bauer und die leben wirklich in armen Verhältnissen auf dem Land. Aber die sind TikTok-Stars geworden, ohne dass sie dann dieses Schönheitsideal, was von Bollywood vorgeschlagen wird oder vorgeschrieben wird sogar, entsprechen. Das Zweite, was mir einfällt an Beispiel, ist Dark is Beautiful. Und da geht's darum, dass sie dann versuchen, in verschiedenen Gemeinden oder in kleineren Gruppen halt ein stärkeres Bewusstsein dafür zu kreieren, dass nur weil man eine andere Hautfarbe hat, heißt es nicht, dass man einer Sache nicht fähig ist. Oder im Gegenteil, dass weil man eine helle Haut hat, heißt es nicht unbedingt, dass man vielen Sachen automatisch fähig ist.
Also es gibt diese Webseite, diese Plattform, da können sich Heiratswillige anmelden und die können dort ihren Ehepartner suchen. Das ist so ein bisschen wie Online-Dating. Und was früher der Fall war, es gab dann so kleine Kästchen und dann konnte man dann anklicken, wie man sich selbst einordnet. Also wie dunkel ist die Hautfarbe? Und das war jetzt nicht dunkel oder hell, sondern es war wirklich eine ganz große Bandbreite, die ganzen Schattierungen, die man sich so vorstellen kann. Und es war einem natürlich dann auch schon bewusst, wenn ich das Falsche anklicke, dann werden meine Chancen, einen Partner zu finden, deutlich runtergehen. Diese Webseite hat jetzt wieder auf öffentlichen Druck, es gab eine Petition, Online-Petition, hat jetzt diese Filter abgeschafft. Hättest du mich vor einem Monat gefragt, ob das möglich ist, hätte ich gesagt nein.
Hast du, Anne, in Ghana Gegenbewegungen oder kleine Veränderungen bemerkt, von denen du das Gefühl hast, da passiert was, da ist vielleicht die junge Generation, die anders darauf schaut oder sich anders selbstbewusst fühlt oder darstellt?
Also auf jeden Fall und auch nicht nur in Ghana. Also es gibt viele junge Musikerinnen, die zum Beispiel das Melanin feiern und es gibt Schauspielerinnen wie Lupita Nyong'o, die sich gegen Bleaching offen aussprechen. Dann ganz insgesamt natürlich auch die Black is Beautiful Bewegung, die sich unter anderem sehr stark auf Twitter und auch auf Instagram positioniert. Wichtig sind tatsächlich auch einzelne Personen, wie es jetzt auch schon vorgekommen ist, die zum Beispiel eine dieser großen Werbetafeln fotografieren, auf denen zum Beispiel eine schöne helle Haut oder eine reine Haut beworben wird und die das dann posten mit dem Unternehmensnamen dazu und so tatsächlich auch Shitstorms auslösen, weil sich eben viele darüber empören, dass Unternehmen mit solchen Schlagworten werben. Das schafft dann eben nicht nur Druck auf die Unternehmen, sondern auch ein Bewusstsein für all diese Bilder, die unter anderem in Filmen und in Werbung immer wieder reproduziert werden und so auch immer wieder auf Menschen einwirken. Und dieses Bewusstsein ist, glaube ich, nötig, um ein globales Umdenken zu gewährleisten, das sich letztlich gegen rassistische Vorurteile richten und auch viele Menschen schützen kann.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Danke fürs Einschalten. Was bleibt noch zu sagen? Hören Sie doch mal in den Podcast Smarter Leben meines Kollegen Lenne Kafka mit spannenden Ideen für Ihren Alltag. Diesen Podcast hören Sie, wie auch 8 Milliarden, auf spiegel.de, Spotify, Apple Podcast und in allen anderen Podcast-Apps. Tschüss! Black is our color.